Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Sie ist Journalistin, Sternkolumnistin, Bestsellerautorin und Gewinnerin. 2010 gewann Maike Winnemuth bei Wer wird Millionär 500.000 Euro, reiste mit dem Geld um die Welt und schrieb ein Buch darüber. Das große Los wurde ein Bestseller, genauso wie Bin im Garten, ein Jahrestagebuch, in dem sie beschreibt, wie sie aufs Land zieht, anfängt zu gärtnern und Wurzeln schlägt. Ich kenne Maike seit einem Vierteljahrhundert. Wir waren gleichzeitig beim Stern und während es Maike nie lange an einem Ort oder bei einer Firma hielt, blieb ich, wo ich war, zog ein einziges Mal innerhalb Hamburgs um und erbte Maikes langen Küchentisch. Ich habe Maike immer bewundert und tue das bis heute. Ihre Klarheit, ihr Mut, ihre Entscheidungsfreude, ihre Energie, die sie auch mit mittlerweile 60 Jahren nicht verlassen hat. Maike folgt ihrer Intuition, sie überprüft ihre Träume auf ihre Realitätstauglichkeit. Sie tut die Dinge, von denen andere reden, und sie lässt sie auch wieder sein, wenn sie nicht mehr ihren Vorstellungen entsprechen. In meinem Podcast sagt Maike, das Leben ist eine Ansammlung von Selbstversuchen mit ungewissem Ausgang. Sie spricht über ihre dünne Haut und ihr Fernweh nach einer Heimat. Sie erzählt vom Abschied von ihrem Vater, von ihren Lieblingsgeräuschen und von der inneren Freiheit, die von Tag zu Tag zunimmt. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Danke für die Einladung.
Es wird Zeit, Frauenstimmen. Ich möchte dich zu Anfang quälen mit einer Frage, die den meisten Leuten sehr unangenehm ist. Und die heißt, sag etwas Gutes über dich.
Ah, ich habe neulich sogar eine Kolumne darüber geschrieben.
Ah, okay, ich habe es in deinem Buch Bin im Garten gefunden.
Ja, sehe verdammt gut aus für 60, finde ich. Ich bin immer noch hellwach, schlau, liebenswert, lustig. Das wird sich herausstellen im Laufe der nächsten Stunden. Und ich bin insgesamt sehr einverstanden mit mir. Ich finde mich eigentlich ganz gut. Ist das gut? Ist das jetzt was Gutes über mich? Vermute ja, ne? Eine Grundentspanntheit mit sich selber zu haben, finde ich das Beste, was einem passieren kann. Und die habe ich.
Ist die dir mitgegeben worden oder hast du streckenweise hart daran arbeiten müssen?
Ich arbeite immer noch hart daran. Mhm. Nein, ich habe wie alle atmenden Wesen lange Zeit meines Lebens, vor allem Frauen natürlich, lange Zeit meines Lebens damit zugebracht, unzufrieden mit mir zu sein. Ich finde, es ist wahrscheinlich eine Sache der DNA, ne? Und speziell der weiblichen DNA, dass ich so eine Grundgemufftheit hatte mit mir und dachte, das kannst du besser, das sollte man besser können. Warum kannst du das nicht besser? Solche Dinge, ne? Ich glaube, das ist normal, aber das ist ja auch eines der fantastischen Ergebnisse des Alters, eine der wunderbaren Nebenwirkungen, dass das rapide nachlässt jenseits der 50.
Also denkst du automatisch? Das kommt automatisch mit dem Älterwerden, die Milde mit sich selbst, vielleicht auch mit anderen?
Ja. Ich hoffe. Also ja, glaube ich. Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil wenn man genug erlebt hat mit sich und mit anderen, dann kann man nicht anders als milde zu werden und auch milde amüsiert zu werden.
Worüber amüsierst du dich selbst an dir?
Ach, da ist so vieles. Also ich habe immer noch Macken, von denen ich gedacht hätte, dass sie längst vielleicht beseitigt wären. Ich gehöre zum Beispiel zu diesen Leuten, ich weiß nicht, ob das dir so auch so geht. Viele Schreiber haben ja das Problem, dass ich wirklich erst 5 Minuten nach 12 beginne zu schreiben. Und ich weiß, die Deadline ist eigentlich schon vorbeigerauscht.
Ach, das, ja, ist das so bei dir?
Natürlich.
Ja.
Und das ärgert mich und gleichzeitig amüsiert es mich, weil bis jetzt hat es ja geklappt, all die Jahrzehnte. Also denke ich, hey, warum denn kurz vor Schluss das überhaupt noch zu ändern? Ne? Geht ja irgendwie.
Das heißt, du hast auch noch nie zu spät abgegeben. Du fängst nur immer sehr spät an.
Ja. Mhm. Ich brauche aber anscheinend den Druck und ich brauche den steigenden Druck, um irgendwas zustande zu bringen. Also ich glaube, das ist so ich habe es früher Deadline-Roulette genannt, ne? Dass man dann irgendwie es versucht rauszureizen, noch später anfangen und noch und noch und noch und mit der Hoffnung, vielleicht eines Tages doch mal auf die Nase zu fallen.
Also, glaubst du, dass das Ergebnis besser wird mit dem Druck oder nimmt man sich vielleicht doch auch die Möglichkeit, das
eines ausgeruhteren Textes, Projektes, was auch immer da entsteht. Also ich, es ist nicht automatisch, glaube ich, so, dass man besser wird, je schneller oder je mehr man unter Druck arbeitet.
Nein, absolut nicht. Es ist sicher so, dass man besser wird, wenn man rechtzeitig anfängt. Aber sagen wir, es ist einem egaler, ja. das Ergebnis, oder zumindest ja. mir. So als Overachiever will man ja immer eine 1 plus mit Sternchen schreiben. Und auch das, finde ich, kommt mit dem Alter, dass man denkt, ach, eine 2 minus ist eigentlich auch super und reicht. Ist gut genug. Ne? Ist gut genug. Ich muss ja. nicht jedes Mal auf eine 1 raus. Geht nicht, wird auch nicht passieren. Also selbst wenn ich mich sehr, sehr anstrenge, wird es nicht jedes Mal passieren durch die Anstrengung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist größer, wenn man rechtzeitig anfängt und sich mehr anstrengt, das schon. Aber ich merke, dass mir das nicht mehr so viel bedeutet. Ne? Also dass ich mir durch etwas, wo ich hinterher so richtig happy, zufrieden und stolz bin, das steigert meine Lebensqualität nicht mehr, so wie früher.
Ja, du hast einen wunderbaren Brief geschrieben in deinem Buch Das große Los an dein jüngeres Ich. Und darin schreibst du dir selbst einen Ratschlag und sagst, lass dir manchmal die Ratlosigkeit anmerken und die Verzweiflung und die Schwäche. Ist dir das gelungen?
Ja, ja. Ich muss nicht mehr auf alles eine Antwort haben. Ich leide leider immer noch sehr dazu. Ich habe kürzlich mit meiner liebsten, ältesten Freundin darüber geredet, dass ich eigentlich immer noch zu dieser sehr männlichen Unart neige, sehr schnell Probleme lösen zu wollen. Also ein Rat zur Hand zu haben. Wenn sie zum Beispiel...
Also auch die Probleme anderer.
Ja, die Probleme anderer. Also dann bin ich total gut und habe sofort ein Fächer voller Möglichkeiten, ja. was der oder diejenige in einer Situation tun kann. Was eigentlich wirklich ansteht, ist einfach nur die Klappe zu halten und zuzuhören und da zu sein und zu trösten und zu sagen, oh... Du arme Kleine, komm auf den Arm. Ne? Stattdessen will ich aber Antworten immer sofort liefern. Und ich merke, dass das besser wird. Also, dass ich jetzt langsam lerne, auch einfach nur das in gewissen Situationen zu tun, was von mir erhofft wird oder verlangt wird, nämlich nichts. Einfach nur da zu sein. Ja. Und nicht sofort den Werkzeugkoffer auszupacken.
Jetzt sprichst du von den... sozusagen den Schwächen und Verletzungen anderer, wie du denen begegnest. Was ist mit denen, also was du sagst, Verzweiflung und eigene Schwäche zeigen? Ich nehme dich wahr und ich kenne dich lange, seit einem Vierteljahrhundert ehrlicherweise, 25 Jahre. Wir haben an verschiedenen Positionen, in verschiedenen Magazinen gleichzeitig oder hintereinander gearbeitet, von Viva bis Stern.
Warst du bei Viva auch?
Ja, ich war bei Viva Praktikantin. Ja.
Oh mein Gott.
Und schon damals warst du bis heute für mich eine Person von großer, beneidenswerter Klarheit und die mir als ja doch damals noch mehr unsichere Person so ein bisschen das Gefühl vermittelt, boah, die weiß echt, wo es lang geht. Und zwar absolut. Und das ist einerseits habe ich das bewundert, aber es hat mich auch ein bisschen verängstigt. Und deswegen nochmal die Frage, sozusagen die bisschen wehleidige Frage, Maike, welches Ach wohnt denn unter deinem Dach?
Ah, herrlich. Also Verletzungen hat jeder von uns gebunkert im Bauch und oder sonst wo, nicht zu wenige. Und die Frage ist, was man damit macht. Also klar habe ich eine Menge Achs gesammelt im Leben. Das ist Teil davon. Das ist ganz klar. Die Frage ist, was macht man? Was fängt man mit denen an? Mhm. Also macht man sie sich zu Freunden oder lässt man sich tyrannisieren von denen? Findet welchen Wert, welchen Größe misst man denen zu im Leben? Welchen Stellenwert? Und es hat Situationen gegeben, wo ich todesunglücklich war. Ich wurde mal vor vielen, vielen Jahren von der Liebe meines Lebens verlassen und ich war jahrelang daran ernsthaft gelitten und war allerdings so dünn wie nie. Also ich sah fantastisch aus, immerhin das.
Daran erinnere ich mich. Und weißt du, was toll war in der Zeit, so schrecklich sie für dich war? Dass du eine der wenigen Frauen warst, oder überhaupt Menschen, die überhaupt keinen Hehl daraus gemacht haben. die einfach, also, und das habe ich so, auch das habe ich wieder bewundert, war mir aber sehr nah, weil ich das, ich erinnere an die Zeit, wir haben ja oft auch darüber gesprochen, diese, du hast überhaupt dir nichts vorgemacht und anderen auch nicht. Wenn man dich fragte, wie geht's dir, dann hast du gesagt, mir geht's wirklich schlecht.
Ja.
Und das war so entwaffnend und wie ich, das musst du sagen, ob es letztlich auch der gute Weg war, damit umzugehen, das trifft man selten, jemanden, der auch so gerade, auch da wieder deine Gradlinigkeit, zum eigenen Schmerz steht.
Ich weiß nicht, ob es der gute Weg war, aber es war der einzige, der mir möglich war, sagen wir so. Ne? Also ich konnte nicht anders als das sozusagen, ich habe es ja ausgedünstet vermutlich. Ja? Es ist etwas, was mir aus jeder Pore gekrochen ist damals, diese Verletztheit und die Trauer. Und ich glaube, es hätte länger gedauert und mich mehr angestrengt, wenn ich versucht hätte, das zu verbergen oder wegzudrücken. Ne? Also ich glaube, es ist schon ganz gut, dass man dann sagt, hallo, ich bin gerade echt angeknackst und zwar massiv. Hilfe, Hilfe. Ne? Oder Schonung, Schonung. Auch das ist ja gut, dass man den Leuten signalisiert, dass man nicht komplett zurechnungsfähig ist und nicht nicht komplett einsatzfähig ist. Damals hatte eine Anne Urbauer, kennst du, glaube ich, auch noch.
Ja,
ne?
Oh, ja.
Großartige Frau damals. Wir haben auch lange miteinander gearbeitet, mal sie bei mir, mal ich bei ihr, in unterschiedlichen Positionen. Und die hat mir eine Pressereise nach Bali geschenkt, mehr oder minder. Die hat gesagt, Alte, du musst hier raus für eine Woche. Du musst auch jetzt irgendwie nichts Dolles schreiben. Wahrscheinlich kannst du überhaupt nichts schreiben, aber pack deinen Arsch und flieg nach Bali.
Ja.
Und das natürlich auch nur, weil sie merkte, oh, also mit der ist gerade gar nichts anzufangen. Die braucht jetzt Reha. Und dadurch, dass ich das signalisiert habe, wie fertig ich war, habe ich die Reha bekommen von allen möglichen Leuten. Also ich habe unheimliche Unterstützung erfahren, Mitleid, Mitgefühl etc. Also ich finde es nach wie vor einen sehr schlauen Weg, nicht alles wegzustecken oder zu verbergen.
Ja, finde ich auch, steht nicht vielen zur Verfügung. Ich finde, man kriegt oft wahrscheinlich Männer noch mehr als Frauen auch. Viele machen sich auch selber was vor und dann aber auch anderen. Und damit fährt man nicht so gut.
Nee.
Ich versuche das auch möglichst mittlerweile zu lassen. Du hast recht, man kriegt ja auch nur die Reaktion von anderen, eine echte Reaktion, wenn man selber auch was Echtes zeigt.
Natürlich.
Und ansonsten bleibt das alles ein Getue.
Und nur so geht's, glaube ich. Also nur so fährt man dann auch Heilung irgendwann.
Ja, ja. Nun sind wir ja beide langsam älter werdende Damen, die, wo der ein oder andere Abschied bereits geschehen ist. Du hast deinen Vater verloren.
Ja.
Viele werden noch kommen.
Mhm.
Daran führt überhaupt kein Weg vorbei.
Natürlich.
Hast du schon eine Haltung gegenüber diesem, tja, ehrlich gesagt, natürlich weniger werdenden Leben gegenüber entwickelt und den Abschieden, die so oder so kommen werden?
Nee, wahrscheinlich habe ich keine Haltung entwickelt bislang, sondern ich nehme es, wie es kommt. Und
die Abschiede, wie sie fallen.
Ja, so
die Feste und die Abschiede, wie sie fallen.
Ja, was bleibt einem anders übrig? Ich glaube auch nicht, dass man besser wird darin, Abschiede zu feiern. Also, dass man nach der 10. Beerdigung ist es irgendwie ein Fest. Ich weiß nicht, glaube ich nicht. Ist auch okay, muss auch nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass es nötig ist, sich darin eine dicke Haut zuzulegen. Ich finde ja gut, eine dünne Haut zu haben von Zeit zu Zeit. Das, wie eben schon gesagt, dass wenn man Dinge nicht mehr an sich heranlässt, also auch schmerzhafte Situationen wie Abschiede, was wäre damit gewonnen und würde man ein besserer Mensch oder ein besseres Leben führen? Ich glaube nicht, im Gegenteil. Also ich glaube, diese Durchlässigkeit ist wichtig und die auch zu behalten, also Dinge rein und raus zu lassen, ob nun mit 30 oder mit 60, ich sehe da keinen Unterschied.
Mhm. Auch das ist ja eine Haltung.
Wenn das eine Haltung ist, ja, dann ist es meine.
Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für die erste Frage aus meiner Rubrik Männerfragen.
Okay.
Die dir gestellt wird von dem Chefredakteur des Sterns.
Florian.
Und der heißt Florian Gless.
Ach, wie nett. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Hallo Maike, hier ist Florian. Ildiko hat mich gebeten, für dich eine Frage aufzunehmen, für ihren Podcast. Und das mache ich natürlich sehr gern. Was ich tatsächlich gerne wissen würde, ist Folgendes. Ich bewundere dich ja, und das meine ich wirklich sehr, sehr ernst, ich bewundere dich ja für deine Klarheit in deinem Denken und in deinem Tun. Du bist immer sehr überlegt, du weißt ganz genau, was du tust, wann du es tust, wie du es tust, warum du es tust. Und wenn du dir diese Dinge alle überlegt hast, für das nächste Projekt, das ansteht, oder für den nächsten Schritt, den du gehen möchtest, dann ziehst du das auch durch mit großer Disziplin und Zielstrebigkeit. Und wie wir wissen, bist du damit echt erfolgreich. Das finde ich ganz toll. Und die Frage dahinter ist für mich, du lebst ja allein. Fiete, dein Hund, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Lebensbegleiter für dich. Aber so bei den Fragen, die ich meine, weiß ich nicht, ob er der richtige Gesprächspartner ist. Also ob er dir da so richtig auf die Sprünge hilft, weiß ich nicht. Deswegen, wie kriegst du das hin alleine? Ich weiß und denke, dass du sehr im Dialog mit dir selber bist. Aber wie schwer fällt dir das, oder auch wie leicht fällt dir das, so für dich immer deinen Weg zu finden? Das würde ich wirklich gerne wissen.
Heavy Frage. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich stimmt es, dass ich seit, ich muss gerade rechnen, 15 Jahren allein lebe, also auch ohne Partner lebe. Und nach der ursprünglichen Leidensphase, von der schon die Rede war, wurde es dann irgendwann zu einer unfassbaren Befreiung, alleine zu sein, weil ich in der Tat Entscheidungen treffen konnte, ohne Kompromisse, also ohne mich abzusprechen mit jemandem, ohne Rücksichtnahme. Es klingt jetzt so ein bisschen gemein und so ein bisschen hart, aber die von dir und Florian bizarrerweise diagnostizierte Klarheit habe ich ja gar nicht unbedingt, sondern vieles, was ich an Entscheidungen treffe oder an Projekten mache, ist komplette, unüberlegte Bauchentscheidung. Ne? Mhm. Mich springt was an, ich habe auf was Bock und dann, das stimmt, ziehe ich es relativ schnell durch. Vielleicht auch, bevor ich mir selber in den Arm fallen kann und bevor ich mich selber durch zu vieles Grübeln davon abhalten kann.
Also jemand
kann.
Anders tut es jedenfalls nicht. Kein Partner, keine Kinder.
Genau.
Niemand kann dich abhalten, wenn nicht du.
Richtig. Niemand kann mich stoppen, nur ich kann mich stoppen. Und das wissen wir alle, dass das ein großer Stopper sein kann. Mhm. Ne? Dass man sich selber von Dingen abhält, wenn man denkt, na, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist oder gut wird. Und vielleicht klappt es ja doch nicht und so. Also wir sind ja unser eigener bester Bremser in vielen Fällen und Boykottierer auch in vielen Fällen, indem man sich selbst da sozusagen blockt. Das bin ich nicht. Ich habe Ideen, ich denke, mache ich jetzt einfach und dann mache ich es tatsächlich einfach, also ohne, dass mir einer dazwischen quatscht. Und ich gebe mir selber dann auch oft die Chance, nicht dazwischen zu quatschen. Mhm. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf Florians Frage ist.
Auf den einen Teil der Frage ja. Das heißt, hinter der von uns vermuteten und bewunderten Klarheit steckt letztlich die Möglichkeit und auch die Kraft, auf Intuition und Bauchgefühl zu reagieren.
Ja, zu hören.
Das kein zu großer lassen. Plan, sondern ja. Zu hören, das will ich.
Ja.
An dieser Stelle, ich will gleich nochmal auf Florian zurück, aber schreibst du hast dir selbst geschrieben, was in deinem Alter schwierig ist, Liebes, du kleine Maike, und auch später nicht leichter wird, herauszufinden, was du willst. Mhm. Das scheint mir nicht dein vordringliches Problem zu sein, oder?
Nee, wie gesagt, seit 15 Jahren würde ich sagen, also seit Mitte 40 überhaupt nicht mehr. Da weiß ich relativ gut, was ich will, respektive bin auch bereit, von einmal getroffenen Entscheidungen für Dinge, die ich mal wollte, wieder zurückzutreten und zu sagen, das war mal eine super Idee, jetzt aber nicht mehr.
Ja.
Jetzt muss die nächste super Idee her. Sie muss nicht her, aber die komischerweise biegt sie gerade um die Ecke. Und der folgen wir jetzt einfach mal. Ja, ich habe ja viele größere auch Projekte gemacht, über die ich dann auch geschrieben habe, die sich erstmal zu widersprechen scheinen, ne? Auf den ersten Blick. Weil sie in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, aber sie sind in gewisser Weise folgerichtig und ergeben sich auseinander auch.
Ja, darüber sprechen
darüber
wir noch,
wir
über
bestimmt
Fernweh
noch.
Und Heimweh.
Ja, genau.
Ja.
Das sind beides unverbrüchlich miteinander verbundene Konzepte und Ideen und Gefühle
ja,
auch. Ne?
Ja.
Und ich erlaube mir einfach den Luxus, beides haben zu dürfen und beidem auch nachzugeben. Ich bin großer, großer Freund von nicht entweder oder, sondern von sowohl als auch. Ja. All das hat Platz in mir und in meinem Leben. Ich darf mir widersprechen, ich muss es sogar, es geht gar nicht anders. Ich darf auch diesen unterschiedlichen Wegen folgen und unterschiedliche Entscheidungen treffen. Wo Leute sich den Kopf kratzen und sagen, warte mal, hast du nicht eben noch das genaue Gegenteil gesagt, gemacht, behauptet und proklamiert? Ich sage, jawohl, habe ich.
Ja.
Und?
Ja. Nun hast du, das sagten wir eben, und ich glaube, das steckt in Florians Frage auch drin, du hast sozusagen ohne Partner, ohne Kinder weniger Notwendigkeiten der Rücksichtnahme,
ja.
Du sagst es selber. Was hier auch, glaube ich, Florian fragen wollte, vielleicht nicht ganz klar gesagt hat, wo verläuft die Grenze zwischen dem Alleinesein, was du gerne bist und gut kannst. Deine Mutter sagte, dein erstes Wort war Leine.
Leine, ich will das alleine machen.
Und Einsamkeit.
Das ist gelegentlich schwer zu trennen, aber ich glaube, Einsamkeit ist etwas, unter dem man leidet. Alleinsein ist eine bewusste, entspannte und auch manchmal genossener Zustand. Ne? Also
absolut. Gibt es bei dir auch Momente der Einsamkeit?
Ich muss wirklich nachdenken, weil es schien mir jetzt zu wohlfeil zu sagen, nein, auf keinen Fall. Bestimmt gibt es die. Ich überlege gerade, in welchen Situationen oder in welchen Kontexten das der Fall ist. Manchmal ist es natürlich schon so, dass es so Situationen gibt, wo man denkt, oh shit, das muss ich jetzt alles alleine schaffen, ne? Das muss ich alleine hinkriegen. Da ist keiner da, dem ich ein Teil der Verantwortung oder der Anstrengung abtreten kann. Von banalen Situationen wie Umzügen, ne, bis hin zu anderen Sachen, wo du denkst, oh fuck, jetzt das muss ich auch irgendwie wieder gewuppt kriegen. Ich fluche ein bisschen, ich bin ein bisschen genervt und hinterher bin ich wahnsinnig froh und stolz, es mal wieder geschafft zu haben aus eigener Kraft. Das ist für mich als Konzept, als Lebenserfahrung auch absolut wichtig auch.
Das ist das Leine, will ich alleine schaffen. Aber das andere ist das Alleine-Sein, beziehungsweise wenn das Alleine-Sein in die Einsamkeit abgleitet, die ich dir jetzt nicht einreden möchte, also auf keinen Fall. Nur weil du ja, wie du eben selber gesagt hast, extreme Experimente auch in deinem Leben zulässt. Du bist ein Jahr lang gereist und hast jeweils einen Monat in sehr weit wecken Städten gelebt. dann hast du scheinbar das Gegenteil getan und hast dir ein kleines Häuschen mit einem großen Garten gekauft, den du beackert hast und darüber berichtet hast, ein Jahr im Garten, ich bin im Garten. Das ist so ein Pendeln zwischen Heimweh und Fernweh. Was überwiegt im Moment? Bist du immer noch angekommen oder gibt es da schon sozusagen in deinem Garten oder gibt es schon einen kleinen Hauch von Fernweh, wo du sagst, ja, auch das ist vielleicht nicht das, wo ich bleiben werde, der Ort, den du immer gesucht hast, den zum Bleiben?
Zurzeit denke ich, das ist der Ort, an dem ich immer bleiben will, aber frag mich in 5 Jahren nochmal. Ne? Also zurzeit bin ich noch voll und ganz mit dem Ankommen beschäftigt. Wobei, ganz stimmt das ja nicht. Ich bin im Sommer im Garten, also von März bis Oktober ungefähr. Also Sommer, weit gefasst, norddeutscher Sommer, 8 Monate, Nieselregen inklusive. Und im Winter war ich immer in der Stadt, da war es mir da draußen zu kalt. Ich habe da nur so einen kleinen Holzofen und die Hütte schlecht isoliert, also dann bin ich doch lieber in der Nähe einer Zentralheizung. Aber ich habe die Zentralheizung jetzt gewechselt. Also ich bin nach 30 Jahren Hamburg nach Lübeck gezogen, in eine kleinere Stadt, weil ich auch da dachte, ich möchte meine Umgebung mal wieder wechseln, Neues kennenlernen, neue Lebensformen kennenlernen, es eine Nummer kleiner machen, das vielleicht auch, wenn ich recht überlege, vielleicht ist das auch eine fortgesetzte Suche nach Ankommen, nämlich in einem kleinen, vertrauten Umfeld ankommen. Nicht in der großen, fremden Stadt, in der man verloren gehen kann, sondern nicht gerade dörflich. Lübeck hat 230.000 Einwohner, aber weißt du, was ich meine? Ne?
Ja,
eine Nummer kleiner.
Ich sehne mich auch zunehmend danach.
Eine Nummer kleiner ist zu haben, also einen überschaubareren Ort zu bespielen, weil ich eh merke, dass ich den großen Ort gar nicht mehr voll bespiele. Also was Hamburg zu bieten hatte, habe ich schon gar nicht mehr richtig wahrgenommen oder gar nicht mehr richtig ausgenutzt, sondern ich war dann doch in meinem eigenen kleinen Kreis.
Ja,
mit
ja.
anderen Worten, also ich, das Fernweh in diesem Fall, das Fernweh nach einer kleineren Stadt, das wird ja, dem wird ja durchaus zugehört. Ne? Und ich habe, das ist auch eine komplett spontane Entscheidung gewesen. Ich bin von jetzt auf gleich nach Lübeck gezogen, ohne groß nachzudenken.
Lustigerweise ist ja das Fernweh dem Heimweh vielleicht gar nicht unähnlich. Also weil du du hast diesen wunderbaren Satz in deinem Buch, Heimat ist, wenn man es merkt. Als dein jüngeres Ich hat das Wort Heimat gehasst.
Natürlich, wie jeder 15-jährige Mensch.
Ja, wie hat sich dieser Sinneswandel vollzogen, die Sehnsucht nach Heimat, die ja auch eine Form von Fernweh sein kann. Mhm. Wie ist das in deinem Leben gelaufen?
Das ist eine schöne Idee. Darüber habe ich nie nachgedacht, dass Heimweh auch eine Form von Fernweh ist. Das stimmt natürlich.
Ich auch nicht. Ich habe in diesem Moment, wie du das ja. so geschildert hast.
Wenn man Heimat nie gekannt hat, dann ist das ja ein ferner, bis dahin unbekannter Ort. Ja. Also dann sehnt man sich nach diesem fernen Ort, der einem irgendetwas verheißt. Irgendeine Art von Qualität im Leben verschafft, die man bis dahin noch nicht gehabt hat. Das ist ja jeder... immer das Ziel einer Sehnsucht, worauf auch immer sie sich bezieht. Und ich habe vielleicht wirklich nach einem vertrauten Ort Sehnsucht gehabt, wo ich, where everybody knows your name, wie hieß es bei den Cheers, wo du gekannt wirst, wiedererkannt wirst, begrüßt wirst, wo man Nachbarn hat, wo man... nicht gerade jeden Stein kennt, aber jeden zweiten Stein kennt. Eine Vertrautheit und ein, ich versuche gerade zu überlegen, was mein Heimatbegriff ist, denn der ist ja für viele Leute sehr unterschiedlich. Es ist ja nicht unbedingt der Ort, an dem du geboren bist. Ne? Ich sage immer, es ist vielleicht eher der Ort, an dem du begraben werden willst, wo du wirklich bleiben willst. Aber es kann auch für eine Norddeutsche wie mich, hätte es ja auch eine Alm sein können, zum Beispiel, wenn ich denke, dass eine Alm meinem Leben etwas ganz Wesentliches hinzufügt. Aber es ist stattdessen dann doch wieder das Meer gewesen und geworden, an dem ich eh schon aufgewachsen bin. Also das mir sehr vertraut war.
Ja, so sozusagen von der Krippe bis zum Grabe. Vielleicht schließt sich da doch ein Kreis. Du hättest auch nach deinem Erlebnis in Hawaii, wo du am Strand diesen Mann saß, der da mit seinem Hund spazieren gegangen ist und du dir sagtest, der ist hier jeden Tag, der kommt immer wieder und ich meandere durch die Welt und habe kein Zuhause. Du hättest ja auch auf Hawaii bleiben können. Du hättest sagen können, das ist mein neues Zuhause. Aber nein, dir weht der Wind um die Nase. Der kalte Wind, du brauchst eine Zentralheizung.
Ich brauche ein kaltes
Meer. Sind unsere Wurzeln dann vielleicht doch letztlich das, was uns anzieht, je älter wir werden?
Wer weiß, also ich kann schon beobachten im Freundeskreis, dass sich oft Kreise schließen, dass Leute dann doch wieder heimkehren an Orte, die sie früher verflucht hatten, ne? Wo man denkt, nie und nimmer werde ich dort leben können. Im Gegenteil, also die Bewegung als junger Mensch ist ja, ich sage mal, so eine Zentrifugalkraft. Es ist super, wenn man an einem schrecklichen Ort, wie in meinem Fall Neumünster, geboren ist, weil die schleudert einen hinaus in die weite Welt. Da kann man nicht bleiben. Da kann man mit 18 nicht bleiben. Das geht unmöglich. Und das ist prima. Es ist eigentlich gut, in so einem Ort, aus so einem Ort zu stammen. Ne?
Ich komme aus Aachen und ich wollte nie weg.
Du wolltest nie weg?
Nee, ich wollte nie weg. Und ich habe immer Heimweh gehabt, von Anfang an.
Ah, wie interessant.
Weil
der Ort so schön ist, ne?
Für mich war er so schön. Ich glaube, dass auch Neumünster kann wahrscheinlich für viele Menschen auch eine wunderschöne Stadt.
Nein, vollständig unmöglich für niemanden.
Ja, das ist interessant, dass deine Heimat war im Grunde ein Katapult, der dich weggeschleudert hat. Meine zieht bis heute nach mir, weil ich es da so schön fand. Kann aber auch eine Gesinnungsfrage sein. Vielleicht, du bist ein Leinemensch. Ich war das nie. Ich habe immer gesagt, kann mir mal jemand helfen?
Okay, kann sein, dass das auch angelegt ist, ja, wie man sich durchs Leben bewegt.
Aber dennoch zieht es dich in den Norden, es zieht dich jetzt auch in eine vergleichbar kleine Stadt.
Eine sehr norddeutsche zudem allerdings. Ne?
Also. Ja, also das mag, vielleicht holt das Vertraute uns dann doch auch wieder ein.
Ich bin gespannt, was diese Stadt mit mir macht oder ich mit der Stadt. Wer weiß, warum das...
Wer weiß, wie Lübeck in ein paar Jahren aussieht.
Ja, wird es dann noch die Thomas-Mann-Stadt sein oder wird es nicht doch eher...
Es wird womöglich die Maike-Winnemuth-Stadt sein.
Die Leute denken nicht mehr an Marzipan, sie denken an Windelmut. Nein, Quatsch, das wird nicht passieren. Aber es ist ja so, dass man jeden Ort, an dem man kommt, verändert und umgekehrt ist es selbstverständlich auch so. Ja. Ne? So, das ist eine Wechselwirkung.
Ehe wir auf deinen derzeitigen Heimatort, deinen Garten kommen, möchte ich noch mal kurz unterbrechen. Mit einer Männerfrage von einem wunderbaren österreichischen Journalisten und Schriftsteller Christian Ankovic.
Der Anko!
Hallo Maike, hier spricht Anko. Deine wunderbare Gastgeberin, die Ildiko, hat mich ja gebeten, hier in euer Gespräch zu platzen. Und ich habe diese Chance, mich zu blamieren, natürlich sehr gern angenommen. Warum, das verrate ich gleich. Wer nämlich als Ösi nach Hamburg kommt, so wie ich vor vielen Jahren, der nimmt ja erstmal eine rapide Abkühlung aller Arten von Temperaturen wahr, vor allem der sozialen. Das führt dann schnell zum stabilen Eindruck, dass der Ösi mit den Norddeutschen nie warm werden kann und er bleibt dann der Ösi, wie er ist. Dass man aber als gelernter Ösi sehr viele Gründe hat, sich von den Norddeutschen was beibringen zu lassen, das ist dein wirklich sehr großer Verdienst in meinem Leben, für den ich dir immer dankbar sein werde. Du hast mir nämlich beigebracht, dass die stabilste Form der Zuneigung nicht die ist, die ich kenne, nämlich groß, dramatisch, barock, sondern klar, dezent und ausdauernd. Und das ist für einen Österreicher ein großer Schritt, das zu verstehen. Herzlichen Dank. Womit ich bei meinem wohlfeilen Mut wäre, hier reinzuplatzen, denn bei den kostbaren Menschen wie dir weiß man sicher in den besten Händen, weil sie einen, so sie einen mögen oder bloß respektieren, die werden einen immer raushauen. Loyalität kann man dazu auch sagen. So, und jetzt zu meiner Frage. Dieses Wochenende ist ja die deutsche Bundesliga wieder losgegangen. Und seit vielen Jahren verfolge ich sie, vor allem das Schicksal eines Clubs. Der Club kommt aus einer Stadt, in der ich noch nie gewesen bin. Den Sponsor dieses Clubs finde ich aus ideologischen Gründen unerträglich und ich habe überhaupt keine Beziehung zu der ganzen Truppe. Und dennoch verfolge ich das Schicksal dieses Clubs mit einer absoluten Affenliebe. Wenn der Club verliert, ist mir, und das ist die Wahrheit, das Wochenende versaut. Die Rede ist von Bayer Leverkusen. Und nun zu meiner Frage. Zu welchen Menschen oder zu welcher Sache oder zu welchem Verein, wie auch immer, hast du eine Zuneigung, die du dir nur schwer erklären kannst? Und welche Vermutungen hast du, was diese ganze Sache zu bedeuten hat? Das war's. Viele Bussis von deinem Anko und ein paar davon auch an Ildiko.
Hilfe! Was ist das für eine Frage? Ich dachte schon, oh nein, jetzt kommt eine Fußballfrage, ich bin verloren, denn ich interessiere mich tragischerweise überhaupt nicht für Fußball. Wenn eine WM ist, dann schaue ich schon mal das Endspiel, ne? Gerade mal, aber das war's dann auch schon. Also Bayer Leverkusen.
Was ist das Bayer Leverkusen in deinem Leben? Ist es so eine Art Guilty Pleasure oder
Guilty
etwas,
Pleasure,
was man
also ein
liebt?
Verein,
und, ein Verein, ein Mensch, eine Sache, ein, die du
also
unerklärlicherweise.
Wenn es um Vereine geht, es gibt einen Verein, den ich ziemlich großartig finde, und das ist die Cloud Appreciation Society, ein britischer Verein, der sich der Anbetung von Wolken verschrieben hat. Das finde ich von vornherein schon mal großartig und ist natürlich urbritisch. Ne? Die meinen das richtig ernst. Die Mitglieder beobachten Wolken, fotografieren Wolken, klassifizieren Wolken, lieben Wolken. Und ich war einmal bei einem Kongress der Cloud Appreciation Society, weil ich es nicht glauben konnte. Es fand statt bei der National Geographic Society in London, einem altehrwürdigen Gebäude, wo schon viele Expeditionen losgeschickt wurden und so. Es war ziemlich fantastisch. Und ich liebe Leute, die was lieben. Ne? Also ich finde nichts toller als Fans im besten Sinne, also Liebende beim Lieben zu beobachten und zu erleben. Und das waren grandiose zwei Tage, die ich dort auf diesem Kongress verbrachte. Es ist ganz erklärlich ist mir das nicht, aber ich glaube, die Erklärung ist tatsächlich das. Ne? Also das
hat die Liebe zu diesen Wolkensammlern, also hat das abgefärbt
Wie könnte es nicht?
Siehst du Wolken jetzt mit anderen Augen?
I look at clouds from both sides now, wie Joni Mitchell immer sang. Genau. Ich habe immer, als Norddeutsche musst du Wolken lieben, sonst verzweifelst du, weil du sehr viel mit Wolken zu tun hast. Es hat auch was sehr Pragmatisches an sich, Wolken zu lieben. Aber ich kann sie jetzt zum Beispiel auch besser auseinanderhalten. Also ich kann dir Cirrus von Cumulonimbus und sowas schon sauber trennen, ne? Und finde es nach wie vor ebenso wundervoll wie poetisch. Also bei diesem Kongress waren zum Beispiel Lufthansa-Piloten dabei, Meteorologen natürlich sowieso, aber auch andere Menschen, die von Berufswegen mit Himmel und Wolken zu tun hatten und die alle so dieselbe Liebe verband. Das war schön.
Herrlich. Lass uns von Joni Mitchell zu den, ich glaube, es sind die Bay City Rollers.
Hallo Ildiko, hallo Maike. Ich kenne Maike vom Stern. Wir waren dort Kollegen, wobei das absolut untertrieben ist. Eigentlich war ich kein Kollege für sie, sondern eher ein Fan. Ihre Texte haben mich so ein bisschen erinnert an die Musik von Ella Fitzgerald. Also genauso wie es Ella Fitzgerald nie gelungen ist, irgendein Lied schlecht zu singen, hat Maike das, glaube ich, in ihrem ganzen Leben nie hingekriegt, einen schlechten Text zu schreiben. Das habe ich neben vielen anderen immer sehr bewundert. Genauso, dass sie sich später ständig neu erfunden hat, ständig neue Herausforderungen gestellt hat. Als Journalist habe ich natürlich nicht eine Frage, sondern zwei. Die erste Frage wäre, was mich interessieren würde, welche Frage würdest du heute der Maike Winnemuth von damals, also aus der Zeit, als ich dich näher gekannt habe, stellen? Das würde mich interessieren. Und das andere, das ist ja ein Phänomen, das ihr beide als großartige Frauen kennt. Ihr seid meistens umgeben von Männern, die sich viel, viel toller finden, als sie eigentlich sind. Das ist ja manchmal ganz, ganz rührend und ganz niedlich. Aber wenn es um Macht, um Position, um Einfluss etc. geht, wahnsinnig störend. Und damit umzugehen, das ist ja für jede neue Frauengeneration wieder eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, es wäre sicherlich ganz spannend für Frauen aus der jüngeren Generation mal zu wissen, was ihr oder vor allen Dingen jetzt natürlich du, Maike, dafür einen Ratschlag hättest.
Die beiden Fragen von Fred haben in gewisser Weise was miteinander zu tun, welche Frage ich mir stellen würde. Also mir, dem damaligen Ich. Als Fred und ich miteinander zu tun hatten, waren wir beide Ressortleiter beim Stern. Also ich war zum ersten Mal in einer sogenannten Machtposition, wenn man es so nennen kann, als Ressortleiter beim Stern, ohne im brüllendes Gelächter auszubrechen. Und in der Tat in so einer Männerrunde, es gab diese morgendliche Ressortleiterrunde, die wirklich wie eine Tafelrunde war zu der Zeit, also am großen runden Tisch. Und da sitzen natürlich lauter Kerle, die Weltgeschehen erklären und Durchblick haben und wichtige Ressorts zu verwalten haben, Politik und Wirtschaft und so. Und dann ein paar Frauen, die sozusagen die Petersilie auf diesen Schweinebraten sind. Also modernes Leben, Kultur und so. Ne? So kleine Deko-Ressorts, so haben die Jungs das zumindest damals empfunden und auch durchaus transpirieren lassen. Die Frage, die ich an mich stellen würde, in dem damaligen Zustand wäre also, hätte ich andere Methoden der, wie soll ich sagen, Machtdemonstration wählen müssen, können, sollen, statt mich da geschmeidig in diese Runde reinzuschmiegen, wie ich es vermutlich meistens getan habe.
Ne? Mit männlichen Methoden oder weiblichen Methoden?
Ja, genau, das ist die Frage. Welche Methoden hätte ich zur Verfügung gehabt? Mhm. Ich habe damals noch kein Gefühl dafür gehabt, welches Instrumentarium es überhaupt gibt für solche Situationen. Ne? Also wie man sich am besten gibt. Es gibt ja durchaus Leute, ich habe mal so ein Seminar gemacht bei einem Psychologen, dessen Name mir blöderweise entfällt, der Frauen in Führungspositionen tatsächlich geraten hat, männlicher aufzutreten. Das heißt Körpersprache, sich breit machen, nicht so diese Mädchenzurückhaltung, sondern die sagte, und da mag er recht mit haben, dies ist ein Männerspiel, die bestimmen die Regel. Solange es so ist, muss man die Spielregeln sozusagen akzeptieren und gegen sie verwenden. Und man kann es nicht mit eigenen Spielregeln tun, die kann man dort nicht einführen, weil die werden nicht akzeptiert als Spielregel. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Also ich weiß es bis heute ehrlich gesagt nicht, was die beste Methode ist.
Schade, weil männliche Macht haben wir ja genug. Es fehlt ja letztlich der weibliche Umgang mit Macht. Und wenn die jetzt auch so tun, als seien sie Männer, ist es nichts gewonnen.
Eben, also ich so richtig eingeleuchtet hat es mir nicht und wahrscheinlich bin ich auch nicht richtig in der Lage, es zu machen. Also klar kann ich mich breit machen. Es hilft, dass ich 1,83 bin. Ich kann mich breit und hoch machen. Ja. Und wenn es hilft, so mit breitbeinig da zu sitzen und Raum einzunehmen, kein Problem, das mache ich sowieso. Mhm. Aber ich finde mein Weg, also der grundsätzlich freundlichere, glaube ich, Weg, eben nicht die Machtdemonstration zu veranstalten, sondern zu kooperieren, also was man so mit weiblichem Führungsverhalten meistens meint, war schon der richtige, zumindest für mich richtige. Ich bin damit besser klargekommen. Ich habe die
auch damals schon. Das heißt, den Weg bist du damals auch gegangen?
Ich habe, glaube ich, das noch nicht systematisch durchleuchtet, welchen ich gegangen bin. Ich glaube, mir wuchs das die ganze Situation echt über den Kopf. Das war ja eine Rolle, die ich nicht angestrebt habe, sondern die man mir mehr oder minder angedient und aufgedrängt hat und wo ich gesagt habe, na gut, okay, machen wir mal, probieren wir mal. Ne? So. Vielleicht ist das schon schwieriger dann auch, wenn man es nicht unbedingt will, sondern denkt, ach ja, dies ist eine weitere Option im Leben. Warum nicht auch die mal ausprobieren? Ja. Ich bin ja prinzipiell ein großer Freund davon, Selbstversuche zu machen und mich in alle möglichen Rollen und Situationen zu begeben, um dann zu schauen, wie ich darin klarkomme und was die mir beizubringen haben. Und das war eine weitere Situation, die ich echt dankbar dann auch angenommen habe. Wie gesagt, das war zu Freds Zeiten später, als ich die Erfahrung dann schon gemacht hatte. Und es um weitere Führungsjobs ging, da hatte ich dann schon mehr Bock, weil ich auch wusste, was mich erwartete. Da habe ich gesagt, ja, ich kann das, ich mache das. Das war dann nicht so eine, da wurde ich nicht so reingeschubst wie in diese erste Rolle da beim Stern.
Und hast dich da auch am richtigen Ort empfunden, auch sozusagen ausgesetzt der männlichen Art der Machtausübung gegenüber?
Ja, ich habe das akzeptiert als Gott gegeben. So war es zu der Zeit ja auch noch in den 80er, 90er Jahren, ne? Dass das eine völlig andere ein ganz anderes Arbeitsklima auch war. Und natürlich sind diese Dickschiffe, diese journalistischen, schon Männer dominiert, keine Frage. Mhm. Spiegel und Stern, das sind schon Jungsveranstaltungen und ich glaube, dass, ich weiß es tatsächlich nicht so genau, weil ich ja derzeit zwar für den Stern eine Kolumne schreibe, aber nicht an dem Redaktionsleben teilnehme, also nicht dort am Tisch mehr sitze und deshalb auch nicht weiß, wie die Stimmung jetzt ist. Ich habe schon den Eindruck, es sind deutlich mehr Frauen als damals, die was zu sagen haben, was wahrscheinlich fein ist. Und mich würde echt interessieren, ob sich das auch auf das Klima auswirkt. Das könnte wiederum ich an den Florian richten, die Frage.
Ja, ja, ja. Lass uns einen Moment mit der letzten Männerfrage von Micky Beisenherz bei den Eitelkeiten der Männer bleiben.
Liebe Maike, hier spricht Micky Beisenherz, der sich mit dir regelmäßig einen Platz im Stern teilen darf. Was, wenn ich das alles richtig zusammenfasse, in erster Linie auf dein Betreiben zurückgeht, wofür ich mich nochmal bedanken möchte. So, als jemand, der dich und deine klugen Gedanken und deine Weltgewandtheit sehr schätzt und gleichsam jemand bin, der natürlich sich mit wechselndem Erfolg nach Belang, Bedeutung und Substanz streckt, möchte ich von dir wissen, wodurch geben sich selbst die intelligentesten Männer am Ende als hilflose Trottel zu erkennen. Gibt es da etwas, was alle, sagen wir mal, in diesem intellektuell hochpreisigen Segment eint, wo man am Ende sagt, siehste, doch einfach auch irgendwie ein Dummkopf?
Oh, wundervolle Frage. Und ich werde der Versuchung widerstehen zu sagen, Porsches und und andere Statussymbole, ich weiß es nicht. Also, erstens, es fällt mir schwer, Männer, die einen gewissen Erfolg haben, prinzipiell als Trottel abzuqualifizieren, die können schon was, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Also das wäre es, macht, da macht man sich ein bisschen zu einfach, das ist Blödsinn. Ja, ich vermute, meine Antwort wäre, die gefühlte Notwendigkeit auf Seiten der Männer, diesen Erfolg oder das Standing dann auch immer wieder demonstrieren zu müssen und wirklich so sehr laut vor sich herzutragen allzu oft oder auch immer wieder gegen unsichtbare Feinde verteidigen zu müssen, ne, gefühlt. Und du denkst, ey, musst du doch gar nicht mehr, du bist doch schon wer und du bist doch schon wo. Also was soll jetzt das Geplustere und wozu eigentlich die... das Faunrad schlagen, was dann immer wieder mal passiert, wo man als alte Frau dann lächelnd daneben sitzt und denkt, naja, wenn's nötig ist. Ne? Also das finde ich trottelhaft, weil es so komplett unnötig ist. Wirklich zutiefst unnötig. Ich glaube da...
Und auch nochmal Kraft kostet letztlich.
Vielleicht bestimmt auch das. Also ich glaube, so ein anständiges Faunrad, das kostet schon eine Menge Kraft.
Ja, das kostet viel Energie.
Kalorien ohne Ende.
In den Abwasch stecken oder was weiß ich. Ne? Das war
oder lieber doch ein Beet umgraben oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist eine Antwort nach Mickys Sinne. Er hatte nämlich dann in der zweiten Sprachnachricht, sagt er, ich hoffe, dass sie auf das Thema Eitelkeit zu sprechen kommt. Und das steckt ja letztlich dahinter, ne? Erzielte und den Erfolg noch ein bisschen zu beweihräuchern.
Ja, und zu zeigen, ne? Also so deutlich zu zeigen und zwar mit so banalen und allzu banalen Insignien. Ja. Zu zeigen, wo ich auch denke, ey, fällt euch wirklich nichts Originelleres ein als ein Auto mit ganz viel PS oder eine Frau mit ganz wenigen Jahren oder so. Ne? Also ja. Es ist doch irgendwie zu banal. Das geht doch besser. Inzwischen müsste es doch ein paar andere Methoden geben.
Zum Beispiel Kartoffeln oder Radieschen. Oder
ich weiß nicht, ob sich das durchgesetzt hat.
Aber die Insignien deines Erfolgs sind ja essbar, anschaubar.
Schnell verspeist, kann
schnell
ich nur sagen.
Schnell verspeist, aber auch bestimmt lange und schön zu betrachten. Ich habe dich ja in deinem Garten besucht. Ich möchte dir eine Szene schildern, die du deinen Leserinnen geschildert hast. Nämlich als du im hinteren Teil deines Gartens saßest, in einem kleinen, von einem Freund von dir aufgebauten Gewächshaus. Und hast auf dein Häuschen geblickt, das noch erleuchtet war und in der Dämmerung oder langsam dunkler werdenden, an dem langsam dunkler werdenden Abend und dich ein unglaubliches Gefühl der Rührung und des Angekommenseins übermannt hast, als du da dann dieses Licht in dunkler Nacht gesehen hast. Und das hat mich auch beim Lesen so gerührt. Das Problem ist, finde ich mit all deinen Büchern und mit dir, ich will das auch. Ich will das auch. Es ist aber nicht unbedingt mein Weg. Weißt du, was ich meine? Ja. Also deine Bücher sind so mitreißend, dass man, oder ich kann nur von mir sprechen, aber ich denke, das wird vielen so gehen, denkt, boah, die Alte, die hat den Weg gefunden. Den gehe ich jetzt einfach auch. Das ist aber nicht der Weg. Und deswegen möchte ich da nochmal drauf zurückkommen. Kannst du uns allen, die wir auf der Suche sind, ein paar Ratschläge zum Finden geben?
Nein.
Das habe ich befürchtet. Gib dir Mühe, Maike.
Ja, okay. Also zum Finden nicht, aber zum Suchen vielleicht. Ja. Und darum geht's ja, ne? Also sich erstmal auf die Suche überhaupt zu begeben. Und das heißt vermutlich auch diesen super, für viele wahrscheinlich sehr schwierigen ersten Schritt zu machen, sich diese geheimen Sehnsüchte erstmal zuzugestehen und zu sagen, ja, da ist irgendwas, das fehlt, das hätte ich gerne, das könnte mir was bedeuten. Würde ich gerne nochmal ausprobieren oder das ist eine Farbe auf meiner Palette, mit der ich noch nicht getuscht habe.
Ja.
Warum eigentlich nicht? Also ich bin ganz grundsätzlich der Meinung, Leben ist eine Ansammlung von Selbstversuchen, von Laborsituationen, in die man sich hineinbegibt mit ungewissem Ausgang. Mhm. Ne? Also das ist, glaube ich, das große Problem für viele Leute, die ganz genau wissen wollen vorher, was passiert denn dann mit mir und wie geht denn das aus und ist das überhaupt gut und klappt das und so.
Ja.
Also die wollen sich auf den Weg begeben mit einem, mit dem genauen Bild eines Ziels und das haarscharf bitteschön auch so aussehen soll, wenn sie es erreichen. Und das tue ich, glaube ich, nicht und das wäre mein Ratschlag. Also es zu betrachten als, keine Ahnung, Leben ist so eine Sammlung, du stehst im Labor und hast lauter kleine Röhrchen vor dir und du kannst Sachen zusammenkippen und du kannst Dinge in dich hineinkippen und schauen, was das für eine seltsame Reaktion auslöst in dir, ob du blau anläufst oder Blasen schlägst oder explodierst oder so, keine Ahnung, wer weiß das denn schon vorher. Ich würde sehr dafür plädieren, es nicht immer vorher alles wissen zu wollen. Was?
Du schreibst, Ziele sind im Weg, beim Gärtnern, aber tatsächlich auch manchmal im Leben. Ich möchte noch mal einen Schritt zurück zu den Sehnsüchten, die man ja erstmal aufspüren muss, in Worte fassen oder in klare Gedanken fassen. Mhm. Und dann muss man auch noch rausfinden, sind es meine Sehnsüchte? Sind das Träume, die ich wirklich verwirklichen sollte? Oder sind es Träume, die mir mein Leben leichter machen, die aber auch Träume bleiben sollten? Schon da, ehrlich gesagt, sehe ich schon mal die erste große Hürde.
Du hast recht, das ist super schwer. Also die Frage, die Grundfrage, will ich das oder soll ich das wollen? Mhm. Das ist, gibt ja auch so gesellschaftlich vorgegebene Wünsche, ne, die man gefälligst zu haben hat, damit übrigens diese Gesellschaft weiter funktioniert. Also der gesellschaftlich akzeptable Wunsch nach einer glücklichen Beziehung, einem Häuschen mit zwei Carports, zwei wohlgeratene Kinder und ein Hund. Entschuldige, wenn das dein Leben ist.
Ich habe keinen Carport, das möchte ich an dieser Stelle sagen.
Du hast nicht mal einen Carport.
Keinen Carport.
Du bist ein absoluter Loser.
Bin Loser, ja.
Der muss noch wirklich nachgebessert werden, das geht so nicht. Nein, aber
die Sehnsucht ist da.
Nach dem Carport.
Die Carport-Sehnsucht.
Ja, selbst zusammengezimmert am besten noch. Nein, also es gibt ja so Dinge, die als gelungenes Leben gelten. Ne?
Ja.
Also die, worauf sich sehr viele Leute einigen können, also das ist, Leben ist so und so und dann habe ich es geschafft. Das ist die Frage, ist das jetzt wirklich mein Wunsch? Oder ist das ein Wunsch, den ich haben sollte, den man mir nahelegt, den man mir möglicherweise aufdrückt, aufoktroyiert, keine Ahnung. Und ich bin relativ gut darin, meine eigenen Wünsche, die recht oft abweichen von dem, was gesellschaftlich erwünscht ist, zu definieren und denen dann auch nachzugehen. Also das ist nicht immer leicht. Ne? Da gibt es viel Stirnrunzeln dann auch bei Leuten, die das nicht so richtig nachvollziehen können. Warum findet die das jetzt nötig, ein Jahr lang das gleiche blaue Kleid zu tragen? Was soll der Scheiß? Ne? Was ist daran? Was kommt für sie dabei herum?
Ja,
was soll das überhaupt? Und ich habe aber in bestimmten Situationen meines Lebens festgestellt, da ist was, was mich interessiert, dem ich gerne nachgehe, die einen Weg, mag sein, dass ich den mit der Machete erstmal freischlagen muss, egal, aber ich glaube, da ist was, was mich interessiert. Ich weiß es aber nicht sicher. Kann auch sein, dass das total schief geht und ich nach einem halben Weg wieder umdrehe und sage, war eine gute Idee, aber so gut und wieder auch nicht. Also das, ich finde, auch diese Freiheit muss man sich ja geben, Dinge einfach mal ausprobieren zu dürfen, ohne dass es alles immer ein Erfolg wird, was man da ausprobiert. Wenn man sich erstmal davon frei macht, von diesem Erfolgsdruck, dass das eigene Leben in jedem Punkt gelingen muss, unbedingt, so wie man sich das vorher ausgemalt hat, dann ist es, glaube ich, schon viel gewonnen.
Die meisten Frauen, fast alle Frauen, leben ein viel reglementierteres Leben als du. Sicherlich in großen Teilen auch selbst entschieden. Also wenn man sich für eine Familie entscheidet, für eine feste Partnerschaft, dann vergisst man ja manchmal, dass das Träume sind, die wahr geworden sind.
Genau.
Und dann Frauen beneidet wie dich um ihre Freiheit und irgendwie hofft, dass die, was heißt hofft, jeder zahlt ja einen Preis für Freiheit, für Unfreiheit. Mhm. Du hast dein jüngeres Ich selbst gefragt, deine Entscheidung gegen Kinder, bereust du manchmal, dass du dich da durchgesetzt hast?
Mhm.
Gibt es, also diese Frage möchte ich dir stellen, aber auch gibt es Punkte, wo du sagst, ja, da nehme ich bewusst in Kauf, die den Preis, den ich zahle, für diese grandiose Freiheit, die ich dafür bekomme?
Natürlich. Kinder sind nun zum Beispiel etwas, womit man nicht so einfach mal eben experimentieren kann. Man kann nicht entscheiden, auch mal sehen, wie es so ist, ein Kind zu haben. Und nach 5 Jahren stellt man fest, ach, so doll auch nicht. Ne? Dann lässt man es wieder. Das geht nicht. Das ist natürlich eine lebenslange Verantwortung. Und das ist möglicherweise der Grund, warum ich mich gegen Kinder entschieden habe. Weil ich diesen Grad an Bindung und Verantwortung zu dem Zeitpunkt in meinem Leben, wo man diese Entscheidung treffen muss, also bis 40 oder so, nicht treffen wollte. Noch bin ich nicht an dem Punkt, frage mich wirklich auch da nochmal in 10 Jahren, wenn ich 70 bin, ob ich dann bedauere, halt doch nicht die Enkelschar zu haben, wobei es, seien wir realistisch, ist ja keine Schar, sondern im Zeitalter der Einzelkinder ist es ein Enkelchen vielleicht, aber da bin ich noch nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, durch Lebensentscheidungen, die ich vor Jahrzehnten getroffen habe, jetzt ein wesentliches Defizit in meinem Leben zu haben. Ne? Kann ich ganz ehrlich und wirklich sicher sagen, das ist so. Es gibt ja Frauen, die für die ist ein Leben ohne Kinder undenkbar. Und für mich war es immer so, dass ich gerne Kinder in meinem Leben hatte. Ich war immer froh, so Leihkinder zu haben, ne? Kinder von Freunden oder Partnern oder so, und die eine Zeit lang begleiten zu dürfen. Aber ich selbst musste mich jetzt nicht vervielfältigen. Das war irgendwie nie eine Sehnsucht oder nie ein Reiz. Ich habe mich das immer so in regelmäßigen Abständen gefragt, wenn man so macht, ne? Mit 25, mit 30, mit 35, mit 40. Mir tief in die Augen geguckt, im Spiegel und gesagt, und stimmt es noch? Gilt es noch?
Ja.
Und ja, es galt immer noch. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt da, wo du denkst, ja, das Thema, da musst du dir jetzt überhaupt nicht mehr in die Augen gucken.
Du schilderst sogar, fällt mir jetzt ein, in dem Moment, den ich eben beschrieben habe, dein beleuchtetes Häuschen selber anzuschauen. Du hörst am dunkler werdenden Abenden irgendwo Kinder spielen.
Ja,
das löst in dir Glück aus.
Ja.
Und kein Kummer.
Nein,
was ja schon zeigt,
nicht,
dass diese Entscheidung gegen Kinder, wenn dich fremder Leute Kinder oder das Geräusch von spielenden Kindern glücklich machen kann, dann zeigt das ja, dass es keine offene Wunde ist.
Nein, gar nicht. In meiner kleinen Stadtwohnung hier in Hamburg, also als ich noch in Hamburg wohnte, da ging der Balkon raus auf den Schulhof von einer Grundschule.
Ja.
Und ich habe das geliebt, dieses Geräusch der großen Pause. Ne? Wenn alles so aus den Klassenzimmern platzt und du diese befreite Fröhlichkeit auf einmal hörst, die dir da so entgegenschallt. Mhm. Und ich dachte so, jetzt ist große Pause, jetzt ist wieder gute Laune da draußen. Also ich habe das richtig gerne. Lustigerweise fällt mir gerade ein, auch eine Studenten-WG in Göttingen, wo ich anfangs studierte, mein Zimmer ging auch auf dem Schulhof und ich fand das auch zu der Zeit schon absolut toll, das Geräusch.
Ja.
Das ist eins meiner Lieblingsgeräusche, spielende, kreischende, gerne kreischende, das macht mir gar nichts aus, gut gelaunte Kinder, die denen der Spaß und die Lebensfreude und die Energie aus allen Poren platzt. Das finde ich super schön, wirklich.
Neid ist dir relativ fremd, nehme ich an.
Ja, tatsächlich relativ fremd. Also ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wen ich um was beneiden sollte. Ich krame gerade in meinem Hirn rum. Es kann ja sein, dass mir diese Antwort allzu flüssig
von den
Lippen geht. Ich finde,
den sollte man jetzt auch nicht mühsam suchen, wenn er einen nicht anspringt.
Fällt mir jetzt spontan nichts zu ein.
Gibt es eine Sorge, die dich eigentlich schon viel zu lange begleitet und womöglich, die du auch nicht mehr loswerden wirst? Oder eine Sorge, eine Angst vielleicht sogar?
Ich bin prinzipiell ziemlich unängstlicher Mensch, das schon. Eine Sache, mein Vater, ich habe dich so als Schreiberin in meinem
Hirn. Ich kann auch sprechen.
Du kannst auch sprechen, toll. So multipel begabtes Mädchen.
Ja.
Also mein Vater starb letztes Jahr. Und der hatte am Ende durch Nierenleiden eine sehr juckige Haut. Also das Kratzen, er kratzte sich blutig und so. Und ich habe ihn dann regelmäßig mit so einer Salbe eingerieben auf dem Bett. Ne? Also so in aller Ruhe, damit diese Haut sich entspannt. Das ist ein relativ verbreitetes Phänomen bei Nierenkrankheiten. Und wir saßen da eines Abends wieder auf dem Bett nebeneinander und ich rieb ihn ein und er guckte mich irgendwann an und sagte, und wer macht das mal für dich? Mhm. Das ist natürlich eine herzzerreißende Frage. Ja. In diesem Fall eher für meinen Vater gewesen, weil er sich Sorgen gemacht hat, dass ich eines Tages mal alleine verwese mit juckender Haut und keiner cremt sie ein. Und ich habe ihm auch gesagt, weißt du was, jemand, den ich verdammt gut dafür bezahle, der macht es eines Tages für mich. Keine Sorge. Aber natürlich ist das auch so eine klassische Sorge, kann man noch gar nicht sagen, aber ein Bedenken, was ich habe, dass ich jetzt, wenn ich älter werde, natürlich nicht mehr so gesund, knackig und gut drauf bin, sondern irgendwann auch mal wirklich physische Hilfe brauche bei irgendwelchen Dingen. Ne? Und das muss, da denke ich schon drüber nach, wie organisiere ich das, wenn es soweit ist? Finde ich den Zeitpunkt, das rechtzeitig anzuschieben, bevor es zu spät ist? Ne? Also, dass man sich rechtzeitig Hilfe sucht, wenn die Kräfte nachlassen. Werde ich diesen Zeitpunkt wissen, finden. Ne? Werde ich dann auch in der Lage sein, die Entscheidungen zu treffen, die nötig sind, um den Rest meines Lebens auf eine gute Weise zu verbringen. So. Das wäre jetzt die einzige Sorge, die mir einfällt oder die sich jetzt ergeben hat durch die 6 vom Alter vorne.
Ganz anders, weil du das erzählst von deinem Vater. Ist es euch leicht gefallen, diesen Rollenwechsel zu vollziehen? Du die Kümmernde, er der die Hilfe annehmen musste und offenbar auch konnte?
Ja, das ging ganz leicht. Das war überhaupt gar kein Problem. Ja, doch, ich glaube schon. Und ich glaube auch für ihn sprechen zu können, das ist natürlich jetzt leicht geschehen.
Aber er kann ja keine Widerworte mehr geben. Ja.
Er kann nur so aus dem Grab so ein bisschen von unten nach oben klopfen und sagen, ey. Genau. Nein, also ich habe den Eindruck, dass er das auch sehr genossen hat.
Ach, schön.
In einer Rolle zu sein, in der er sich auf mich verlassen konnte, und er wusste auch, also gerade als es so dem Ende zuging, er wusste, dass ich mich um meine Mutter kümmern würde, also dass wir gut miteinander sein würden, dass ich für sie da sein würde. Das war für ihn, glaube ich, eine große Erleichterung. Das wiederum ist das Fantastische daran, Freiberufler zu sein. Ne? Ich habe 2 Monate so in der Endphase meines Vaters und nach seinem Tod natürlich sozusagen in der Anfangsphase des Witwendaseins meiner Mutter auch dort gelebt. Auf einer Schlafcouch im Keller. Und
in deinem Elternhaus?
Ja. Nein, nicht mein Elternhaus. Ich bin dort nicht aufgewachsen. Meine Eltern sind dorthin gezogen, als ich schon längst aus dem Haus war. Also es war auch ein mir fremdes Haus in gewisser Weise. Und das geht überall. Ich habe auf dem Esstisch halt den Laptop aufgeschlagen, habe da gearbeitet, und ich kann in meiner Art von Leben eben auch auf solche extremen Situationen relativ gut eingehen. Also die kann ich geschmeidig einpflegen. Dann
auch da hast du große Freiheit und Selbstbestimmtheit.
Das ist eine Erleichterung.
Aber ich wollte mal sagen, wie schön, dass dein Vater diese große Stärke bewiesen hat, auch sozusagen Schwäche zeigen zu können und abgeben zu können und gehen zu können und sozusagen sich auch hilfsbedürftig zeigen zu können. Das ist ja auch gerade bei Männern in der Generation gar nicht unbedingt
so vorgesehen. Sicher, aber er war 92. Ne? Also das war, ist man nicht mehr der Superheld.
Hat ihm den Supermacker auch keiner mehr so richtig abgenommen. Ich möchte ganz zum Schluss als letzte musikalische Frage eigentlich dir etwas vorspielen, und ich denke, du wirst es erkennen, und ich möchte, dass du dazu etwas sagst.
Ja, Bach, ein ewiger Wegbegleiter. Wenn nichts mehr hilft, hilft Bach, finde ich aus Prinzip. Und ist das eine Sonate? Jetzt bin ich, glaube ich, voll aufgesprungen. Wahrscheinlich ist es das. Ein Lied, nennen wir es ein Bachlied. Ich habe genug, ist
Kantate.
Also eine Kantate, Entschuldigung, natürlich eine Kantate, eine Kirchenkantate, nicht einfach nur ein Lied, sondern so ein geadeltes Lied. Ich mag den Text sehr gerne. Ich habe den nämlich lange eigentlich falsch verstanden. Also wie man, ich habe genug, halt leicht falsch verstehe. Ich habe genug, ich habe die Nase voll, ich mag nicht mehr, lass mich in Ruhe. Und ich habe mir das Lied so ein bisschen dann anders angehört als ich habe genug zum Leben. Es reicht mir, was ich habe, wie ich lebe. Ich habe keine... Ich fühle mich, und das, ich glaube, ich habe das, diese Bach-Kantate auch erwähnt im Zusammenhang mit der Szene, die du vorhin erzählt hast, als ich von außen auf mein kleines 48 Quadratmeter Holzhäuschen an der Ostsee geschaut habe, wo ich wirklich zutiefst gefühlt habe, ich habe genug, ich habe genug zum Leben, mehr muss es nicht sein, das reicht mir, das erfüllt mich, das, ich erfülle es, ne? Also ich bin weder, ich fülle das genau aus, ich passe genau rein in dieses Häuschen und in dieses Leben wie in ein Etui. Es ist, als ob es maßgeschneidert ist für mich und so eine Sattheit auch.
Mir fehlt absolut
nichts, ganz genau.
Möchtest du, dass das so bleibt?
Ja, das wäre doch ideal. Wobei ich natürlich, ich bin da vorsichtig. Also mein Leben hat sich in den letzten 10 Jahren so oft auf links gedreht und Dinge, Entscheidungen habe ich getroffen, die all dem zu widersprechen scheinen, schienen, was ich zuvor getan und gewollt habe, so dass ich jetzt wirklich nicht todsicher bin, dass mir nicht noch irgendwelche komischen Ideen kommen. Ne? Das kann absolut sein. Also ich habe schon noch Pläne im Sinne von, oh ja, das würde ich gerne noch mal machen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt selbstzufrieden mit den Händen im Schoß auf der Bank sitze, auf den Leuchtturm schaue und den dritten Gin Tonic in mich reintue, obwohl das verdammt gut ist.
Ja.
Aber ich glaube, da kommt noch was. Also ich habe eher den Eindruck, jetzt mit 60 beginnt das letzte Drittel. Und zwar eines, das weniger definiert ist in Erwartungen und in To-Dos als die bisherigen 2 Drittel. Ich glaube, das ist eine Triennale des der Freiheit mehr als noch bisher.
Ja.
Natürlich ist die Frage, habe ich den Wumms, die Kraft, die Lust, dann diese Freiheit auch wirklich zu nutzen? Ich glaube, ja. Also ich glaube, da kommt noch was. Und ich glaube auch, was viele Leute ja befürchten, dass sie dann mit einer Verrentung oder so in sich zusammensacken und in ein großes schwarzes Loch fallen, das habe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich glaube, das gibt mir noch mehr Möglichkeiten, Dinge zu machen und auszuprobieren. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich nach Lübeck gezogen bin. Das erste, was ich gemacht habe, sind Volkshochschulkurse zu belegen. Am Freitag Vormittag von 10.40 Uhr bis 12.10 Uhr mache ich philosophische Gespräche am Vormittag.
Großartig.
Da war ich jetzt zum ersten Mal, letzten Freitag. Und das ist eine Gruppe von Leuten, es sind 6 Männer, 3 Frauen, mit mir jetzt 3 Frauen. Ich weiß noch nicht genau, was so deren Vorgeschichte ist, also tendenziell auch eher nicht mehr die Jüngsten, aber sicherlich einige pensionierte Studienräte dabei. Das will ich nicht ausschließen, aber die haben Lust, sich einmal die Woche hinzusetzen und sich die Köpfe heiß zu reden über Ideen und die mal zu durchleuchten. Und das macht wahnsinnig Spaß. Letzten Freitag ging es um Rationalität.
Ach.
Und auch für mich eine tolle Herausforderung, mal wieder in ganz anderen Kategorien zu denken und mich auseinanderzusetzen. Super. Und ich, es gibt so viele Möglichkeiten noch, Dinge ins Leben reinzulassen, die bislang da noch nicht so richtig Platz hatten.
Und das gilt, sage ich mal so altklug, für jedes Leben, auch die reglementierteren, auch die Frauen, die nicht ganz so frei entscheiden können wie du, haben natürlich auch sicherlich oftmals viel mehr Möglichkeiten, als sie dann letztlich beim Schopf ergreifen. Und das finde ich sehr ermutigend, wie du das schilderst. Also ich möchte jetzt sofort loslaufen und auch ein philosophisches Seminar buchen. Fühle mich schon wieder, bin schon wieder voller Bewunderung und voller... Aber gleichzeitig finde ich das ermutigend, sehr ermutigend, wie du sprichst und wie du mit deinem Leben umgehst. Und um zum Schluss zu kommen, nochmal zu sagen, ich habe genug, aber es reicht dir trotzdem noch. Also sozusagen, es ist immer noch was los und du, das heißt, dass die Zufriedenheit mit dem Leben nicht ausschließt, dass man noch eine ganze Menge Einladungen annimmt und ausspricht.
Exakt.
Und das finde ich so eine gute Mischung, die
ich glaube,
du verkündest.
Das Leben selber hört ja nicht auf, Einladungen auszusprechen.
Ja.
Ne? Und es ist so wichtig, glaube ich, dem zuzuhören und da die Ohren aufzumachen und zu sagen, oh ja, also das klingt nett, das hat mich bis vor 5 Minuten noch nicht interessiert, jetzt aber brennt. Dem gehen wir doch einfach mal nach. Ich glaube auch nicht, dass damit jetzt so eine große Anstrengung oder ein großer Mut oder so etwas verbunden ist. Das wird mir immer gesagt bei Lesungen, so ja, sind ja so mutig. Ich sage, nee, gar nicht. Es ist was anderes. Neulich hörte ich in einem anderen Podcast Christine Westermann in so einem Nebensatz was unheimlich Kluges sagen, was mir seit der Zeit im Kopf rumhängt. Sie sprach davon, sich zu trauen. Und dass dieser Ausdruck ja sehr doppeldeutig ist. Ne? Ja. Sich trauen heißt, sich was trauen, also sich was zutrauen, aber auch sich selbst vertrauen. Also selber Vertrauen zu sich zu haben, das wird schon gut gehen, das mache ich jetzt einfach mal. Also diese Doppeldeutung von sich trauen, ich glaube, ist echt wichtig und hat wenig mit Mut zu tun, sondern viel mit so einer, mit einem Wissen um sich selber und mit dem guten Wissen, das man dann hoffentlich wirklich mit 50 oder 60 hat, was man schon alles gewuppt hat, was schon alles gut gegangen ist, was man schon alles geschafft hat. Das ist doch alles hervorragend, wie man das bisher geschafft hat, diese Herausforderungen im Leben. Und sollte einem doch Vertrauen in ein Selbst geben, dass was immer da noch kommt, auch zu schaffen sein wird. Also warum die Furcht? Ich verstehe sie nicht.
Danke, Maike, für deinen Besuch. Traut euch. Auf bald.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.